War das ein Lied, was ihr eben mit uns gesungen habt? Durch dich, Jesus, weiß ich, wer ich bin. Nicht ein Zwerg, kein Riese, aber Gottes Kind. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir in deinem Namen zusammen sind. Und dass du dein Angesicht über uns leuchten lässt und uns gnädig bist. In allen Belangen, die uns beschäftigen. Amen. Ach Jesus, was möchtest du denn an diesem Sonntagmorgen zu uns sagen? Mit diesem Gedanken bin ich an die Vorbereitung für diesen Gottesdienst herangegangen. Das Thema ist ja in dieser Reihe Ich und andere schwierige Menschen, ich und meine Gedanken, das hat Reinhard schon gesagt. Aber hast du irgendeine spezielle Botschaft oder einen Aufhänger, wie wir in dieses Thema am besten reinkommen, Herr? Und dann kam eigentlich ganz schnell die Antwort. Lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ist übrigens die einzige Stelle in den Evangelien, wo vom Herzen Jesu die Rede ist. Lernet von mir, guckt auf mein Herz, ihr findet dann Ruhe. Also geht hier um drei Dinge: Lernen, Gedanken des Herzens und Ruhe finden. Lernen von Jesus, das finde ich ungeheuer befreiend. Wir dürfen Lernende sein. Wir müssen keine fertigen Perfekten sein. Nicht fehlerlos. Ganz im Gegenteil. Jesus ruft die Mühseligen und Beladenen im Zusammenhang mit diesem Vers. Jetzt sind mühselig und Beladene sind ja nun nicht mehr Worte unserer Umgangssprache heute. Heute könnte man sagen, kommt her zu mir alle, die Ausgebrannten und Ausgepowerten, die von der Hetzkrankheit gejagten und dem Wettbewerb geplagten, die Gescheiterten, die nicht mehr mithalten konnten und die, die pleite gegangen sind, alle ihre Träume begraben mussten und nicht die Kraft finden, noch einmal von vorne anzufangen. Nicht jeder von uns, nicht jede hat derart existenzbedrohende Endstationen, Situationen in seinem Leben durchmachen müssen. Aber Bruchstücke davon ganz sicher. Keiner von uns kann die Schule des Lebens schwänzen, wie ein Sprichwort sagt. Diesen Menschen und uns allen, die wir unsere eigene Bedürftigkeit erkennen und anerkennen, zu uns sagt Jesus, kommt doch zu mir und lernt von mir. Ich will euch Ruhe für eure Seelen geben. Wir alle wissen, wie Gedanken uns beunruhigen und den Frieden, die Ruhe rauben können. Sorgende, anklagende, vorwurfsvolle Gedanken. Gedanken des Vergleichens, des Neides, der Rivalität, der Eifersucht. Bei Eifersucht fällt mir sofort natürlich der Begriff Sucht ein. Die ganze Palette von Süchten, angefangen von Klatschsucht und Putzsucht über Arbeitssucht und Sexsucht bis hin zur Alkohol- und Drogensucht. All das kann unsere Seele in ein Chaos stürzen. Aber Jesus sagt, ich will euch Ruhe für eure Seelen geben. Im Griechischen steht für Ruhe das Wort Anapausis, Pause machen. Ruhen, Ruheplatz. In meiner Kindheit gab es den Slogan, mach mal Pause, trink Coca-Cola. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch relevant ist. Also dieses Wort bedeutet aufhören können, aussteigen aus dem Hamsterrad der Arbeit, auch aus dem Gedankenkarussell, einfach aufhören mit dem Getriebensein, wobei man einfach wahrscheinlich streichen müsste, denn einfach ist das nicht immer. Mir selbst und dem anderen Ruhe gönnen. Und Jesus verspricht uns mit diesem Wort, mit diesem Vers, mit diesem Satz, egal was vorgefallen ist, egal was wir getan oder unterlassen haben, wenn du zu mir kommst, vielleicht enttäuscht von dir und deinem Leben, aber lernbereit, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Wow! Was für eine Zusage. Ist das aus der Luft gegriffen, einfach so ein plötzlicher Impuls aus dem Herzen Jesu zu sagen, also bei mir findet ihr Ruhe? Wäre ja auch möglich. Aber es ist qualitativ anders und wirklich viel mehr. Es ist die Erfüllung. Es ist jetzt vielleicht ein ganz kurzer kleiner Ausflug, aber das macht uns die Bedeutung dieser Aussage umso stärker bewusst. Es ist die Erfüllung einer uralten Verheißung. Sie steht in Genesis 49,10. Er wird das Zepter nicht von Juda weichen. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Weiß jemand, was der Schilo ist? Also ich hatte keine Ahnung. Ich hab noch mal die Bibel von vorne angefangen zu lesen in einer anderen Übersetzung. Und sonst steht da immer, bis der Herrscher kommen wird. Und da steht Schilo. Das ist ein Text aus dem prophetischen Segen von Jakob für seinen Sohn Juda. Also kurz vor seinem Tod segne er alle Söhne und das sagt er zu Juda. Also aus dessen Geschlecht, aus dessen Stamm wird Jesus, der Messias, kommen. Und dieses Wort Schilo, die Besonderheit erkennt man ja gar nicht in den anderen Übersetzungen, wenn es mit Herrscher übersetzt wird. Es bedeutet der Ruhebringer. Der Ruhebringer wird kommen. Schon im ersten Kapitel, im ersten Buch der Bibel steht, Jesus, der Friedefürst, der Ruhebringer wird kommen als Ruheplatz für aufgewühlte Seelen. Wenn Jesus selbst uns eigentlich sein eigenes Herz lernt von mir, ich bin in meinem Herzen so und so, damit stellt er uns ja sein eigenes Herz als Lernprojekt vor. Und das ist ja auch eine indirekte Aufforderung, dass wir unser eigenes Herz in Augenschein nehmen. Worum geht es denn überhaupt und was meint die Bibel mit Herz? Was liegt Jesus am Herzen, wenn es um das Lernen der Jünger und um ihr Herz geht? Dann gilt das ja auch uns, die wir Jesus nachfolgen und denen, die sich überlegen, ob das was sein könnte für sie, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Ganz praktisch und ganz kurz, lernen von Jesus und von seinem Herzen können wir, wenn wir in den Evangelien lesen. Sie veranschaulichen, wie Jesus gelebt hat. Er hat auf alle Eigenmächtigkeit verzichtet. Er hat sich dem Vater völlig untergeordnet. Das hat ihn frei gemacht von Menschenfurcht. Jesus war in seinem Denken und Handeln so ausgerichtet auf den Willen Gottes, dass er nicht zu manipulieren war. Das sehen wir durchgängig bei seiner Versuchung in der Wüste durch den Teufel, in Diskussionen und Streitgesprächen mit Pharisäern und Schriftgelehrten, sogar als seine mitnächsten Freunde ihn bitten zu kommen, weil Lazarus im Sterben liegt, lässt er sich nicht irritieren, lässt er sie nicht herzitieren, sondern erwartet, bis der Zeitpunkt Gottes gekommen ist. Man könnte vielleicht ganz kurz zusammengefasst sagen, Demut im Sinne Jesu, das ist Gottesfurcht ohne Menschenfurcht. Das ist etwas sehr Mutiges, überhaupt nichts Kriecherisches. Um von Jesus zu lernen, müssen wir ihn besser kennenlernen. Das heißt, wir brauchen Zeit mit ihm, um zu sehen, wie er mit Menschen umging und Erfahrungen, wie er mit uns selber und unseren Gebrechen und Fehlern und Grenzen und Schwierigkeiten umgeht und den nachzuspüren. Und um wirklich von Jesus zu lernen, müssen wir ihn zur Priorität unseres Lebens machen, nicht zur Nummer 2 oder 3. Und das entscheiden wir mit und in unserem Herzen. Was meint die Bibel mit Herz? Der Begriff Herz kommt in der Bibel sehr oft vor. Es ist tatsächlich der häufigste Begriff. Im Alten Testament kommt es 858 Mal vor. Das habe ich nicht selbst gezählt, sondern nachgelesen. Und im Neuen Testament 156 Mal. Also über 1000 Mal kommt der Begriff Herz in der Bibel vor. Und eigentlich geht es meistens um das Innere. Wir sehen das, als der Prophet Samuel ausgeschickt wird, den neuen König zu salben. Da denkt er, es ist der älteste Sohn. Aber Gott sagt, nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs sollst du schauen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht auf das Herz. Oder ein anderer Vers aus den Sprüchen. Vor Jahwe liegen offen selbst Unterwelt und Totenreich. Wie viel mehr die Herzen der Menschenkinder. Das Herz, unser menschliches Herz, so steht es in Jeremia, ist ein trotzig und verzagt Ding. Es geht also um die Beschaffenheit unseres Herzens. Da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Das Herz denkt. Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes. Ein böser Mensch dagegen nur Böses aus seinem bösen Schatz hervor. Oder noch eins aus Matthäus. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Wenn es um die Beschaffenheit unseres Herzens geht, der nächste Vers macht das auch deutlich. Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen? Und wie sehr beschäftigt uns die Beschaffenheit unseres Herzens? Ich habe heute Morgen noch gedacht, als ich vorm Spiegel stand, um mich fertig zu machen, noch meine Haare zu föhnen. Wie ist das denn am Morgen? Wie viel Zeit nehme ich mir für die Frisur, für die Kleidung, für die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel? Und wie viel Zeit nehme ich mir am Morgen, um mir die Beschaffenheit meines Herzens anzugucken? Was hat Priorität? Aus einem demütigen Herzen kommen andere Gedanken als aus einem stolzen, aus einem bußfertigen Herzen andere als aus einem bösartigen. Also es geht hier nicht in erster Linie, auch, aber nicht in erster Linie und nicht nur um unseren Kopf. Unsere Gedanken entspringen der Beschaffenheit unseres Herzens. Meine Gedanken, wie ich über mich und auch über andere denke, sind Ausdruck meines eigenen Herzens. So schockierend einfach ist das. Der Begriff Herz fungiert also in der Bibel als Bezeichnung für sämtliche Schichten der Person. Herz bedeutet das innerste Wesen des Menschen. Und ich habe dann, weil mich das Thema selber so gepackt hat, das Herz des Menschen und wie das mit dem Denken zusammenhängt, mal ganz viele Verse rausgeschrieben, die Attribute des Herzens beinhalten. Ich kann jetzt hier nicht die ganzen Verse aufführen, dann wären wir ja heute Abend noch hier, aber ich habe mal eine Liste erstellt, was aufgrund dieser Bibelstellen alles zum Herzen dazugehört. Erkenntnisvermögen, Denken, Gedanken, Überlegungen, Wahrnehmung, Vernunft, Verstehen, Einsicht, Bewusstsein, Gedächtnis, Wissen, Nachdenken, Urteilskraft, Planung, Orientierung, Verstand, Willen, Entscheidungsvermögen, Liebe, Hass, Furcht, Freude, Begierde, Zorn, Wünschen und Wollen. Das alles ist das Bedeutungsspektrum von Herz und vielleicht gibt's noch mehr. Ich sage jetzt nicht, dass das vollständig ist. Aber all das macht unsere Gesinnung aus, unser Denken. Und hier werden alle lebenswichtigen Entscheidungen gefällt in unserem Herzen. Deshalb heißt es auch mehr als alles andere, hüte dein Herz. Da ist schon mal drüber gepredigt worden in der Serie Sprüche. Hier in deinem Inneren entscheidet sich dein Leben. Ich weiß nicht, was ihr dabei denkt. Ich habe gedacht, meine Güte, Herr, das ist ja eine To-Do-Liste ohne Ende. Da werde ich nie mit fertig, wenn ich damit anfange. Es verwirrt mich total. Ich bin ja nur im Kopf und denk daran, denn daran, denn daran. Das kann ja gar nicht sein. Das kann nicht der Weg sein. Und ich hatte das Bild so vor mir, wenn ich früher Drogenabhängige im Gefängnis besucht habe. Das ist heute vielleicht anders. Heute wird alles digital sein. Aber da hatten die Wärter einen riesen Schlüsselbund mit zig Schlüsseln dran. Und jede Tür, wo man durch musste, wurde aufgeschlossen, zugeschlossen, aufgeschlossen, zugeschlossen. Bestimmt 20 Schlüssel, bis man dann endlich am Ziel war, bei dem Menschen, zu dem man wollte. Und ausgehend von dem Bild habe ich mich gefragt, ja, also diese vielen Schlüssel sind zu viel für mich, Herr. Gibt's nicht einen Generalschlüssel? Also einen Begriff, aus dem, unter dem sich alles zusammenfassen lässt. Und für mich ist dieser Generalschlüssel, sind unsere Gedanken, das Denken. Alles andere hängt damit zusammen. Jetzt können wir mal das nächste Bild. In meinem Buch über Schlüssel habe ich dieses Bild gefunden und ich habe gedacht, ja, das passt einfach. Das bringe ich euch mit. Unser Denken ist wie ein Schlüssel zu unserem eigenen Herzen. Denken hat ja einen sehr hohen Stellenwert in unserer Kultur. Der französische Philosoph Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. Denken als Beweis für unsere Existenz. Wenn wir von Jesus her denken, Jesus würde eher sagen, ich bin, was ich denke. Und ich bin auch das, das ist aber nochmal ein besonderes Thema, was ich über andere denke. Denn das finden wir in dem Balken-Splitter-Prinzip, wo Jesus sagt, du siehst den Splitter beim anderen, guck mal auf deinen Balken. Also in unserem Herzen, da ist viel los. Als ich so weit war, dachte ich aber, es gibt noch ein Problem, Herr. Für mich ist das jetzt nur das alte biblische Menschenbild, Herz und Gedanken, dass das zusammengehört. All diese Dinge, die in der Aufzählung waren, fast alle, würden wir heute ja mehr dem Gehirn, hier unserem Kopf zuordnen. Verstand, Vernunft, all das. Wie ist das denn? Gibt es denn wirklich, also nicht nur symbolisch, eine Verbindung von Herz und Hirn? Oder ist das ein veraltetes biblisches Menschenbild? Und diese Frage hat mir keine Ruhe gelassen. Und ich bin für mich auf eine total überraschende Antwort gestoßen. Ich habe ein Heft gefunden von der Deutschen Herzstiftung. Zusammen mit der Deutschen Hirnstiftung. Ich wusste nicht mal, dass es eine Hirnstiftung gibt. Unser Herz und unser Hirn. Ein dynamisches Duo. Ein unerwartet dynamisches Duo. Die Deutsche Herzstiftung und die Deutsche Hirnstiftung sind auf dem allerneuesten wissenschaftlichen Stand und forschen dazu und haben gemeinsame Veranstaltungen schon durchgeführt. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, nicht nur, dass es die direkte, also richtig körperliche, physische Verbindung von Herz und Hirn gibt, sondern dass die Bedeutung der Wechselwirkung von Herz und Hirn für körperliche und seelische Gesundheit des Menschen überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Unser Herz und unser Hirn kommunizieren ständig miteinander. Und wenn sie es nicht tun, ist das gesundheitsschädlich für Körper und Seele. Und dieses Zusammenwirken lässt sich an Bildgebungsverfahren richtig verfolgen. Es gibt eine enge wechselseitige Verbindung zwischen Herz und Hirn, die sich Hirn-Herz-Achse nennt. Und die Nervenzellen im Herzen sind daran beteiligt, in einer Zwei-Wege-Kommunikation. Früher dachte man, das Gehirn sendet Impulse ans Herz. Das Herz ist aber autonom. Das hat ein eigenes System. Das bekommt seine Impulse nicht vom Gehirn. Es ist sozusagen souverän. Das ist nochmal ein Ding für sich. Aber die beiden sind immer, geben sich immer Feedback. Feedback nennen das die Wissenschaftler. Das Herz sagt was dem Hirn, das Hirn sagt was dem Herzen und so sind die ständig miteinander in Verbindung. Es ist sogar so, dass sich der Einfluss vom Herz auf das Gehirn so ausprägt, dass sich der Herzschlag auf unsere Wahrnehmung, auf unser Denken auswirkt. Denken ist eine Tätigkeit des Herzens. Es kooperiert, es gehört zusammen. Es ist also keine, sagen wir mal, kognitive Dissonanz. Wenn wir manchmal denken, wie kriege ich Herz und Hirn zusammen, meine Gedanken und mein Wünschen und Wollen, das ist ja oft so in einem Wettstreit. Aber wir sind da nicht auf verlorenem Posten unterwegs, sondern wir haben uns, das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass wir uns von unserem Ursprung schon entfernt haben. Unser Schöpfer hat uns so geschaffen, dass Herz und Hirn wunderbar zusammenarbeiten. Und damit hat er ja ein Ziel, nämlich dass sein Bild, nachdem er uns erschaffen hat, immer mehr in uns Gestalt gewinnt. Damit wir alle, jede und jeder von uns, immer mehr zu der Frau und zu dem Mann werden können, den er sich bei unserer Erschaffung vorgestellt hat. Erneuerung unseres Denkens, die Erneuerung der Gedanken unseres Herzens, das war ja alles schon eine Hinführung darauf. Ist auch ein Vers aus den Sprüchen, da habe ich nur nicht die Belegstelle geschrieben. Wie jemand in seinem Herzen denkt, so ist er. Und jetzt möchte ich euch mit euch gern zusammen einen Vers aus Römer 12, Vers 2 anschauen, der sich mit unserem Denken beschäftigt. Ich habe ihn aber in vier unterschiedlichen Übersetzungen. Bitte, hätte ich fast gesagt, fasst euch in Geduld. Lasst uns das miteinander angucken, weil jede Übersetzung nochmal einen anderen Aspekt aufgreift. Also Römer 12, Vers 2. Lasst euch nicht in die Form pressen, die euch die heutige Zeit diktiert. Lasst euch stattdessen durch Erneuerung eures Denkens verwandeln, so dass ihr erkennen könnt, was Gottes Wille ist, was gut annehmbar vollkommen ist. Oder die Bruns-Übersetzung. Gestaltet euer Leben nicht nach der Weise, im Griechischen steht da das Wort Schema, dieser Weltzeit, sondern lasst euch vielmehr umwandeln und eine neue Gesinnung schenken. Dann werdet ihr auch imstande sein, zu prüfen und zu erkennen, was Gottes Wille ist, was in seinen Augen gut, schön und vollkommen ist. Oder die Schlachterübersetzung, alles derselbe Vers mit leichten Schattierungen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen umgestalten oder umwandeln durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wir merken jetzt auch gleich noch im nächsten Vers, also in der nächsten Übersetzung, dass Denken, unser Sinn, unsere Gesinnung ein Schlüssel ist zur Verwandlung. Wir müssen nicht an 100.000 Dinge zur selben Zeit denken, da würden wir verrückt werden. Aber unser Denken, unsere Gedanken sind der Schlüssel zur Verwandlung. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Seid nicht gleichförmig, passt euch nicht an und werdet verwandelt. Diese beiden Aufforderungen des Paulus an die Gemeinde in Rom sind im Griechischen in einer besonderen Verlaufsform geschrieben. Vielleicht denkt er, das ist ja nun für uns nicht wichtig, aber allein diese grammatikalische Form enthält eine Botschaft. Es ist geschrieben im Imperativ Präsens. Und das ist eine grammatikalische Ausdrucksform, die sagt, ihr müsst es immer wieder tun. Einmal reicht nicht. Eine punktuelle Handlung, einmal entscheiden, alles in Butter. Nein, diese Form bedeutet immer wieder. Nicht aufgeben, lass dich nicht enttäuschen. Deine Umkehr, deine Entscheidung war echt. Aber über Jahre oder Jahrzehnte sind unsere Gehirnzellen in einer ganz bestimmten Weise geprägt. Das können wir ja nicht, das verändert sich nicht von heute auf morgen. Bleib dran. Diese Umgestaltung braucht Zeit. Das ist einfach so. Die Erneuerung der Gedanken ist kein einmaliger Akt. Es muss laufend, andauernd, wiederholt werden. Ich finde die deutsche Sprache so toll. Wiederholt. Wir müssen es wiederholen. Genauso wie das Wort Entscheidung. Wenn wir Entscheidungen fällen, das prägt unser Gedankenleben. Und Entscheidung, da ist das Wort Scheidung drin. Wenn wir erneuert werden möchten, müssen wir uns von alten Gedankenwegen scheiden. Was kann uns dabei helfen? Wir haben von Gott die Gabe bekommen, dass wir über uns selber nachdenken können. Gott hat uns so geschaffen, dass wir wie aus uns selber rausgehen können und unser Denken und unser Dasein reflektieren können. Ich kann also in einer ganz bestimmten Situation, wenn ich reagieren will oder es in mir reagiert, wie immer, wie ein Stück aus mir raustreten und sagen, Moment mal, also so denke ich jetzt, so fühle ich. Ja, das ist die Wahrheit, so bin ich, immer noch. Herr, was hältst denn du davon? Also so rede ich dann oft mit ihm. Und dann kann ich mich manchmal nicht sofort in der Situation, aber wenn ich da raus bin und im Nachdenken überlegen, passt das eigentlich zu mir? Will ich so sein? Passt das zu Gottes Wort? Wie sieht Jesus das denn? Wäre diese Reaktion ein Fortschritt in meinem geistlichen Leben oder eher ein Rückschritt? So können wir mit uns selber reden und das Ganze natürlich am besten unter der Leitung und der Inspiration durch den Heiligen Geist. Wir können unsere eigenen Gedanken überprüfen und gefangen nehmen. Das schreibt Paulus an die Korinther, 2. Korinther 10, Vers 5. Wir nehmen alle Gedanken gefangen und führen sie zum Gehorsam gegenüber Christi. Das sagt Gottes Wort. Wir können die Gedanken, die in aller Gegend rumstreunen, einfangen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Immer wieder neu, nicht aufgeben und sie zum Gehorsam gegenüber Christus führen. Wir können uns da selber coachen. Und wenn wir aber selber nicht weiterkommen, weil es unsere eigene Kraft übersteigt, dann können wir uns Hilfe holen und dann sollten wir uns Hilfe holen. Jemanden, dem wir vertrauen, ein Seelsorger, ein Therapeut, was auch immer. Wir können also unsere Reaktionen wählen. Das betont auch die Bibel immer wieder. 5. Buch Mose lässt Gott dem Volk durch Mose sagen, siehe, ich lege dir heute vor Leben und Tod, Segen und Fluch. So wähle denn das Leben. Wir haben die Wahl, immer wieder. Das ist unsere schöpferische Freiheit. Viktor Frankl hat das auf eine eindrückliche Art und Weise gesagt, einer meiner Lieblingsausdrücke von ihm. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ich bin kein Sklave meiner eigenen Vergangenheit. Das bedeutet, dass wir die Freiheit und die Fähigkeit und die Verantwortung dafür haben, unsere Antwort zu wählen, anstatt automatisch und mechanisch zu reagieren. Dadurch schaffen wir uns selber einen Raum zur Veränderung. Ich nenne das für mich immer so, locker bleiben, aber nicht locker lassen. Nicht locker lassen. Vielleicht können wir mal das Bild mit dem Neuron einblenden. Genau. Ihr seht so ungefähr, worum es da geht. Und zwar, das ist die Darstellung, so sieht ein Neuron, eine Nervenzelle aus. So, wie so ein kleiner Baum oben mit ganz vielen Ästen, den Dendriten. Und links, da sieht man ja viele Verästelungen. Das ist ein sehr gesundes Neuron, eine gesunde Nervenzelle, die einem Menschen gehört, der gute Gedanken denkt, gesundheitsfördernde Gedanken. Und diese armselige kleine Neuron auf der rechten Seite, wo so viele Dendriten schon abgefallen sind, Das ist das Bild eines Neurons von einem Menschen, der anstatt nachzudenken immer wieder ins Grübeln kippt. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Nachdenken, um mehr zu erkennen und zu lernen, als Gedankenkarussell, Gedankenkreisen und Grübeln. Da fallen dann die Dendriten ab. Und dann können sich die Nervenzellen gar nicht mehr so verbinden und vernetzen. Und das schädigt unser Denken und unser Fühlen. Das kann man im Gehirn richtig sehen. Und das, worauf wir uns am meisten konzentrieren, womit wir uns am meisten beschäftigen, das prägt uns auch am tiefsten. Die Entscheidung, die du heute triffst, die ich heute treffe, werden Teil des Gedenknetzwerkes im Gehirn und wirken sich morgen aus. Unser Gehirn, das sieht man daran, ist neuroplastisch. Das heißt, es verändert sich lebenslang. Früher dachte man, das Gehirn ist so eine Maschine, aber die Wissenschaft hat dazugelernt. Es ist neuroplastisch. Bis solange wir leben, können wir durch Erneuerung unsere Gedanken, unsere Gehirnfunktion, unser ganzes Dasein verändern. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass allein, wenn wir lesen, allein schon beim Lesen, nicht nur beim Bibellesen, da besonders, aber dass erstaunliche Dinge in unserem Gehirn passieren. Keiner weiß eigentlich warum, richtig, bis heute, aber da passieren elektromagnetische, elektrochemische, quantenphysikalische Vorgänge. Jedem Physiker wird da das Herz lachen, ich verstehe davon nichts, aber es fasziniert mich trotzdem. Ich finde es beeindruckend. Das Lesen und Denken wirkt sich auf unsere Neurone und Genen aus. Das bedeutet auch ganz konkret für uns, das Lesen in der Bibel, Bibelverse auswendig lernen, beten, singen, Lobpreis, das macht was mit uns. Das wirkt sich aus in unserem Gehirn. Es verbessert unsere Gehirnaktivität, ist wirklich wie Nahrung für Herz und Gehirn. Ich sehe, da unten ist so ein Gerät, wo man sieht, wie lange man noch zu reden hat. Ich habe schon ein bisschen überzogen, deshalb muss ich jetzt mal einiges weglassen. Noch ein Bibelvers, Hebräer 12, 1 und 2. Ja, der sagt uns, dass wir in die richtige Richtung schauen müssen, dürfen, um neuartiges Denken zu lernen. Lasst uns jede Bürde, jeden Ballast, auch allen Gedankenballast und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns bestimmt ist. Das heißt, gleichsam in einen Dauerlauf einzutreten, wieder das, was ich vorher gesagt habe, dranbleiben, locker bleiben, aber nicht locker lassen, mit Ausdauer einen Dauerlauf beginnen und den Kampf kämpfen, den wir brauchen, um das Ziel unseres Lebens zu erreichen. Dabei lasst uns hinschauen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Es kann auch übersetzt werden, indem wir wegschauen von allem anderen, im Aufblick zu Jesus. Wir schauen nicht nur weg von etwas, sondern hin zu dem, der gesagt hat, lernt von mir. Wir schauen nicht ins Leere. Wir sind nicht in einem Irrgarten unterwegs, wenn wir die biblischen Prinzipien zu unserem Terrain machen, zu unserem Lebensgrund. Ich möchte noch kurz was sagen, zudem Ruhe für unsere Seelen. Jesus möchte, dass wir etwas von ihm lernen, was uns selber gut tut. Also er ist nicht da und sagt, lernt, macht, so, tut, sondern das ist genau das, was uns fehlt, was wir brauchen, was wir nicht aus uns selber produzieren können, aber in der Gemeinschaft mit ihm wächst. Gott selber ruhte am siebten Tag nach der Schöpfung. Und er ruhte am siebten Tag von all seiner Arbeit und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Ist das nicht erstaunlich? Gott segnet in dem Text nicht die Arbeit, sondern die Ruhe. Und er nennt sie heilig. Ruhen ist kein Luxusobjekt. Wir benötigen Ruhezeiten und Ruheorte, damit unser Gehirn und unser Herz optimal funktionieren können. Unser Gehirn braucht geschützte Zeiten zum Nachdenken, nicht zum Grübeln. Das ist kontraproduktiv und schädlich. Die Hirnforscherin Carolyn Leaf sagt, wir brauchen, also eine gläubige Hirnforscherin, die sagt, wir müssen Denkermomente zum integralen Bestandteil unseres Selbstfürsorgeprogramms machen. Unser Gehirn braucht Denkzeiten, Ruhezeiten, um gesund zu bleiben, um richtig zu funktionieren und sogar um Demenz vorzubeugen. Und unsere Gedanken lassen sich am besten im Ruhemodus wahrnehmen, bewerten, annehmen oder verwerfen. Wir müssen eben nicht alles, was wir erstmal automatisch denken, annehmen. Wir können es auch verwerfen und die neuen Gedanken denken, zu denen Gott uns in seinem Wort auffordert. Aber, und das möchte ich jetzt, bevor ich gleich nochmal alles ganz, ganz kurz zusammenfasse, noch einmal betonen. Schritt für Schritt. Kleine Brötchen backen. Ein Projekt, ein Anliegen. Nicht alles auf einmal. Dieselbe Hirnforscherin Leaf sagt, Multitasking ist ein Mythos. Ja, wenn wir alles versuchen auf einmal, unsere Aufmerksamkeit wird schwächer, flacher und die Ergebnisse werden entsprechend auch schlechter. Deshalb möchte ich gerne für euch, für die es interessiert, noch zwei Bücher empfehlen. Die wird Felix einblenden, eben von dieser Hirnforscherin Carolyn Leaf. Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet? Und das Neueste jetzt von ihr, schalte dein Gehirn ein. Das gibt's auch im Café West, habe ich schon gesehen. Und wenn es gerade nicht vorrätig ist, würdet ihr das bestimmt gerne bestellen, wenn das jemand haben möchte. Zusammenfassung zum Schluss. Wir sind dazu veranlagt zu denken. Wir können gar nicht anders. Wir haben 80 bis 100 Millionen Neuronen. Und diese Neuronen, die Nervenzellen, vernetzen sich durch Synapsen. Davon haben wir 100 Billionen. Ich weiß gar nicht, wie viele Nullen das sind. Also, wir sind zum Denken erschaffende Wesen. Unser Denken formt unser Leben. Und deshalb ist es existenziell wichtig, was und wie ich denke. Und von wem ich mir meine Denkvorgaben hole. Unsere Gedanken sind wie Bausteine, mit denen wir unser Lebenshaus bauen. Wir können Bruchbuden bauen oder Kathedralen. Und wir sind damit in gewisser Weise die Architekten unseres eigenen Lebens. Ihr kennt sicher alle den Ausspruch von Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das haben wir auch noch auf der Folie. Man denkt, ich würde es ganz leicht umschreiben mit, man denkt nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche kann der Verstand allein nicht erfassen. Und die Frage an mich, an uns, ist eben immer wieder die Herz-Hirn-Achse, die beides verbindet. Ist das eine Achse oder ist das eine Schranke in meinem Gehirn, die das Hirn vom Herz trennt? Der Friede Gottes, der weiterreicht als unser Denken, der Herzen und Gedanken in der Geborgenheit durch Jesus Christus bewahren kann, dieser Friede Gottes kommt in mein Herz, wenn ich mein ganzes Leben in Gottes Hand lege. Jesus vergibt Sünde, Schuld, alles. Er bringt Ruhe und Klarheit in den Irrgarten unserer Gedanken. Und er lehrt uns durch sein Wort, heilsame anstatt toxische Gedanken zu denken, giftige Gedanken, mit denen wir uns selber zerstören. Wir dürfen Gottes Liebe zu uns und dem Wirken des Heiligen Geistes vertrauen. Wir können locker bleiben. Aber, beziehungsweise und gleichzeitig, und das spreche ich jetzt im Glauben aus, für mich, für uns alle, wir können locker bleiben, aber wir lassen nicht locker. Wir bleiben dran. Und damit Herz und Hirn zu einer bestmöglichen Einheit im Zusammenwirken zum Guten nach dem Willen Gottes wirken können, möchte ich zum Abschluss euch segnen mit einem Segenswunsch des Paulus in seinem Brief an die Philipper. Das ist ein Segen für die Erneuerung der Gedanken. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in der Geborgenheit Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.